Es ist die Phase der Entscheidungen. Titel werden vergeben, Träume platzen und Legenden sagen leise Servus. Für den FC Bayern ist der Traum vom Henkelpott endgültig geplatzt. Ein kollektiv übermächtiges Paris Saint-Germain steht nur noch einen Schritt vor der möglichen Titelverteidigung und zieht mit beeindruckender Dominanz ins Finale nach Budapest. Jenas Frauen müssen derweil den bitteren Gang in Liga 2 antreten. Doch auch beim Pokalfinale in Köln fließen die Tränen. Freudentränen bei den Bayern nach einem dominanten 4:0-Sieg, während auf der anderen Seite eine Ära endet. Alexandra Popp verabschiedet sich nach über 14 Jahren beim VfL Wolfsburg und sagt dem deutschen Spitzenfußball Lebewohl. In Breisgau wird dagegen Geschichte geschrieben. Der SC Freiburg steht erstmals in seiner Vereinsgeschichte in einem Europapokalfinale. Ein Meilenstein, der den gesamten Club in Euphorie versetzt und weit über die Stadt hinaus für Gänsehaut sorgt. In der Regionalliga Nordost spitzt sich das Titelrennen weiter dramatisch zu. Jena kämpft am letzten Spieltag im Fernduell mit Lok Leipzig um die Meisterschaft und empfängt ausgerechnet den Erzrivalen aus Erfurt. Besonders brisant, die Erfurter Fans bleiben geschlossen außen vor. Sie streiken gegen das von der Stadt Jena festgelegte Ticketkontingent. Bundestrainer Julian Nagelsmann feilt noch immer am deutschen WM-Aufgebot. Wir haben Deutschland gefragt, wer muss unbedingt im deutschen Flieger sitzen, wer steht zwischen den Pfosten und reicht die aktuelle Form überhaupt für den großen Traum vom fünften Stern? Sollte es zu Motivationsproblemen im deutschen Lager kommen, könnte ein Deutscher die Sorgen der deutschen Fans beseitigen. Adasachi bewies weitaus mehr als nur sportliche Höchstleistung. Der Berliner Red Bull-Athlet lief in 123 Stunden unglaubliche 600 Kilometer durch das amerikanische Death Valley bis hin zum Santa Monica Pier. Einen wunderschönen Sonntagmorgen hier im Sportexpress.
So, herzlich willkommen an diesem wunderschönen Sonntag im Sportexpress. Wir haben ja schon gesagt, es soll als allererstes um die beiden Champions League Halbfinals gehen, beziehungsweise um die vier Spiele, zwei Stück mit Hin- und Rückspiel. Der FC Bayern hat leider verloren, dadurch ist das Finale wohl ohne deutsche Beteiligung. Ein torreiches Hinspiel gegen Paris Saint-Germain wurde leider verloren und mit einem frühen Gegentor der Pariser im Rückspiel ist der Traum vom Champions League Finale ausgeträumt. Auf der anderen Seite, Arsenal London ist weiter.
Ganz genau, Arsenal London steht im Champions League Finale und schnuppert am ersten Titel der Vereinsgeschichte an einer generell historischen Saison, denn auch in der englischen Premier League gehen sie vorneweg als Spitzenreiter und haben in den letzten beiden Spielen die Pole Position. Und das wäre ein historisches Double, das der Verein so noch nie gesehen hat. Alle Fans drumherum auch nicht. Also, auf Paris wartet ein starkes Arsenal, aber auf Arsenal wartet ein noch viel stärkeres Paris. Und leider, muss man sagen, ist der Traum vom Triple für die Münchner geplatzt. Das ist schade, denn so eine starke Saison haben sie lange nicht mehr gespielt.
Ich denke auch und vor allem, wir haben schon einmal vor den Halbfinals drüber gesprochen, beziehungsweise ich glaube, dass der Sieger des Bayern- und Paris-Spiels, der ja nun Paris ist, der Favorit für das Champions-League-Finale sein wird. Wir haben uns natürlich Arsenal gegen Bayern gewünscht. Wir haben ja da in der letzten Sendung schon drüber gesprochen. Es ist leider nicht ganz so gekommen, beziehungsweise nur zu 50% keine deutsche Beteiligung im Finale, aber zu wenig Durchschlagskraft der Münchner, ich würde sagen, in beiden Spielen und dann ein etwas schleppendes Rückspiel mit einem sehr späten 1-1 von Harry Kane.
Tatsächlich, damit hätte auch keiner gerechnet, dass das Rückspiel so ereignislos ist, wie es am Ende dann war, dass nur zwei Tore fallen nach diesem 9-Tore-Spektakel im Parc des Princes in Paris. Aber auch das gehört zum Fußball dazu. Beide Mannschaften haben aus dem Hinspiel gelernt und gemerkt, dass in der Defensive zumindest etwas umgestellt werden muss. Denn ich glaube, keine Defensive der Welt kann zufrieden sein mit 4 oder 5 Gegentoren. Letztendlich hat Paris es dann besser gemacht und im Rückspiel waren die Bayern zu ungefährlich. Und das Tor in der 90. Minute durch Harry Kane kam dann doch zu spät. Somit ein bitteres Ausscheiden für die Münchner.
Wobei ich auch denke, dass wenn du mit einer 1-0 Gesamtführung als Paris in dieses Spiel gehst und dann, was war es, in der dritten Minute direkt schon für die, also in der Gesamtführung, dann in der Gesamtbilanz 2-0 dastehst, kann man auch wirklich komplett den defensiven Gang reinhauen und einfach alles verteidigen, was geht. Gut, ein Tor ist noch gefallen, aber wie alle wissen, ist ein Tor dann in dem Fall zu wenig.
Ja, das stimmt. Und man hat damit gerechnet eigentlich, dass es ein offensives Spektakel wird wie im Hinspiel. Aber an diesem Tag leider nicht. Die Bayern mit zu wenig Durchschlagskraft, ob Luis Diaz, Michael Olise, beide wirklich aus dem Spiel genommen, überwiegend aus dem Spiel genommen der Pariser Defensive, obwohl diese auch eine Stammkraft zu vermissen ließ, und zwar Ashraf Hakimi, den marokkanischen Nationalspieler, der verletzungsbedingt pausieren musste. Und einige strittige Schiedsrichterentscheidungen, die auch erwähnenswert sind. Allerdings auch da, und da ziehe ich meinen Hut vor dem Trainer des FC Bayern München, vor Vincent Kompany und auch vor Joshua Kimmich und Co., die sich nach dem Spiel trotz wirklich brisanter Schiedsrichterentscheidungen nicht hinstellten und sich über diesen beschwerten oder die Schuld auf ihn schoben, sondern sich an die eigene Nase fassten und am Ende, wie wir es auch jetzt schon diverse Male gesagt haben, zu dem Resultat gekommen sind, dass es vorne nicht gereicht hat.
Ja, wobei in den sozialen Medien ja der Schiedsrichter doch sehr, sehr doll kritisiert wurde. Man könnte schon fast sagen, ein Shitstorm hat ihn überrollt. Ich glaube, das letzte Mal, als ein Schiedsrichter von deutschen Fußballfans so hart rangenommen wurde, war bei der EM, als er das vermeintliche Handspiel des Spaniers nicht gepfiffen hat, beziehungsweise nicht als solches anerkannt hat. Aber wir können das alle nicht ändern, die Bayern können es nicht ändern und die Pariser dürfen sich auch sehr freuen. Man muss auch sagen, sie sind ein sehr, sehr starkes Team und ich glaube, sie werden ein sehr gutes Finale spielen.
Ja.
Vielleicht sogar gewinnen. Jetzt ist natürlich die Frage, auf was muss sich Arsenal London gefasst machen? Wie bereiten sie sich am besten vor, um ein so starkes Paris, was hungrig auf den zweiten Titel ist, den zweiten Titel jemals, den hoffentlich oder vielleicht ersten Doppelsieg der Champions League, Wie bereiten die sich darauf vor? Auf was müssen die sich einstellen? Und was sind vielleicht Punkte, die Paris an Arsenal London fürchten muss?
Ja, das ist eine gute Frage. Man muss sagen, Arsenal London hat in den letzten Monaten ein wenig geschwächelt. Nicht nur in der Champions League, sondern auch in der heimischen Liga wurde ein großer Punktevorsprung aufgegeben gegenüber Manchester City. Der wurde nun wieder einigermaßen hergestellt. Es sind jetzt 2 Punkte Abstand auf die Blues aus Manchester. Allerdings ist Arsenal London in der Champions League dieses Jahr ungeschlagen. Man muss sagen, sie haben alle acht ihrer Gruppenspiele siegreich bestreiten können, sind also als Playoff-Sieger ins Achtelfinale eingezogen und stellen auch die beste Defensive mit ganz viel Abstand. Da erwähnenswert Gabriel Magalhães und William Saliba, die 2 Innenverteidiger, die wahrscheinlich aktuell das weltweit beste defensive Duo stellen. Aber die beiden werden es zu tun kriegen mit der besten Offensive der Champions League. Ja. Und das ist nicht nur an Zahlen festzumachen, sondern auch an reiner Leistungserscheinung, an Arbeitsleistung und vor allem auch an der Defensivarbeit, die diese Offensivreihe von Paris Saint-Germain leistet. Denn wie der Ballon d'Or-Sieger Ousmane Dembélé, der auch bei Dortmund gespielt hat, über Barcelona dann nach Paris ist, wie dieser auch anmerken konnte: Wer bei uns im Team nicht läuft, der spielt nicht. Das hat Trainer Luis Enrique klar gemacht. Ein Grund auch, weshalb Kylian Mbappé nicht mehr zum Kader des Pariser Teams gehört. Denn bei ihm ist es Vorschrift, jeder Spieler, der spielen will, muss mit nach hinten arbeiten. Dazu eine ikonische Szene aus dem letzten Champions-League-Finale, was vielleicht kurz erwähnenswert ist. Kwisha Kwaratskhelia, auch Kwaradonna genannt, der georgische Flügelflitzer, wird verglichen mit Diego Maradonas Spielweise, der im letzten Champions-League-Finale letztes Jahr beim Stand von 4:0 in der 78. Minute einen Sprint über, ich denke, 100 Meter zurückgemacht hat, um einen Ball zu erobern und einen Angriff vom damaligen Gegner Inter Mailand zu stoppen. Also das spielt eine große Rolle und auf diese, ja, wie kann man das sagen, auf diese technische Exzellenz und auch defensive Willensstärke muss sich Arsenal einstellen. Und ich denke, das könnte dazu führen, dass Arsenal London überrollt wird, aber natürlich auch die beste Defensive stellt. Also ich glaube, ein unterhaltsames Finale könnte es werden, aber es könnte auch ein für den neutralen Zuschauer nicht ganz unterhaltsames Spiel werden. Definitiv nicht vergleichbar mit dem Spiel zwischen den Bayern und Paris.
Ich denke, das ist sehr, sehr schwer, daran zu kommen. Aber ich glaube auch, dass die Pariser Defensive da nicht zu unterschätzen ist. Ich meine, 5 Tore insgesamt gegen ein so starkes Bayern München nur, kann man schon fast sagen, zuzulassen. Ich meine, wen haben wir? Harry Kane, Michael Olise, Luis Diaz, das sind alles, ja, ich sag mal, Athleten, die gerne Tore schießen. Ja, und da dann trotzdem noch mit einem Sieg nach Hause zu gehen, mit 2 Siegen, jetzt sage ich schon 2 Siege, ein Unentschieden und ein Sieg, ist gleich ein Gesamtsieg. Und ich denke auch, dass eine Defensive von Arsenal London, da sie ja so gut ist, nicht zu unterschätzen ist. Ich meine, wir beide gehen jetzt von einem Paris aus, was so offensiv spielt, dass da einfach kein Team der Welt gegenhalten kann. Doch ich glaube, dass, ich habe mal einen bekannten Footballspieler sagen hören, Defense wins Championships, also die Verteidigung holt die Meisterschaften. Und vielleicht ist es ja auch in diesem Champions-League-Finale so.
Egal wie, auf jeden Fall wird es ein historisches Ergebnis geben, denn entweder wird Arsenal London den ersten Titel der Vereinsgeschichte einfahren oder Paris Saint-Germain wird nach beispielsweise Real Madrid eine Mannschaft sein, die den Titel verteidigen kann. Etwas ganz Besonderes, vor allem da die Pariser in der französischen Liga spielen und die Jahre zuvor diese Liga immer, ja, wie soll man sagen, nicht ganz geschätzt wurde im internationalen Fußballgeschäft. Dennoch ist es umso mehr anerkennungswert, dass sie es nun schaffen, europäische Dominanz zu zeigen und das mit der einer Art Fußball zu spielen, wie wir sie so noch nicht gesehen haben. Was wir auch noch nicht gesehen haben, ist die Freiburger Mannschaft in einem Europapokalfinale. Der SC Freiburg steht zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in einem Europapokalfinale jetzt in der Europa League und es wartet Gegner Aston Villa aus England Aber ein historischer Moment für die Freiburger, der gefeiert wurde nach dem 3-1-Sieg gegen Braga, gegen die portugiesische Mannschaft, nach einer 2-1-Niederlage im Hinspiel, wurde dieser Rückstand schnell egalisiert und dann letztendlich auch so gedreht, dass die Freiburger einen direkten Finaleinzug feiern dürfen. Und am kommenden Mittwoch, wenn Sie das jetzt am Sonntag hören, wartet Aston Villa im Pokalfinale und Freiburg könnte einen historischen Schritt gehen, denn mit einem Sieg im Europa-League-Finale würde auch die Qualifikation für die Champions League mit im Koffer zurück ins Breisgau reißen. Und das wäre was.
Das wäre was für die Freiburger, oder?
Das wäre Wahnsinn. Das hätte so keiner kommen sehen. Letztes Jahr verabschiedete sich der Legendentrainer Christian Streich nach vielen, vielen Jahren in Freiburg und übergab an seinen Schützling, an Schuster, der nun die Freiburger ins Europa-League-Pokalfinale führt.
Und vielleicht auch zum Sieg. Oder was denkst du, wie sind da die Chancen? Aston Villa als Premier-League-Verein gegen die Bundesligisten aus Freiburg?
Also Freiburg geht auf jeden Fall als Underdog in das Finale, was vielleicht aber gar nicht so schlecht ist. Aston Villa ist sehr stark, spielt in der Premier League auch nach wie vor um die Champions-League-Plätze mit, spielt eine starke Saison unter Trainer Unai Emery, der in seiner Karriere schon diverse Male im Europa-League-Finale stand, unter anderem mit Villarreal, mit denen gewann er zuletzt gegen Manchester United im Elfmeterschießen. Aber er sammelte auch 3 weitere Titel im Europa-League-Finale mit dem FC Sevilla. 3 Titel hintereinander in 3 aufeinanderfolgenden Jahren. Also dieser Mann weiß, wie man die Europa League gewinnt. Deswegen nicht nur das Trainerteam rund um Aston Villa, sondern auch die Mannschaft selbst definitiv Favorit. Aber ein kleines deutsches Wunder wäre ja ganz angenehm.
Wenn es schon nicht in der Champions League ist. Vielleicht ist es dann so in der Europa League. Beide Teams jedoch haben sich ihren Platz im Finale erkämpft und verdient. Und damit, ja, sind wir einfach gespannt auf ein mega Europapokalfinale. Wir hören uns wieder nach Teenage Dirtbag. Bis gleich im Sportexpress.
Damn about.
So, zurück beim Sportexpress. Und nachdem wir über europaweiten Fußball gesprochen haben mit der Champions League und der Europa League, kommen wir nun zu einer weiteren Größe des europäischen Fußballs. Alexandra Popp verlässt den VfL Wolfsburg, wechselt zu Borussia Dortmund.
Mit 146 Spielen, darin 67 Toren, darf sich Alexandra Popp in die Geschichte der deutschen Fußballfrauennationalmannschaft einschreiben. Sie landet auf Platz 9 der ewigen Rekordspielerin. Sie ist Olympiasiegerin mit Deutschland. Mit dem VfL gewann sie dreimal die Frauen-Champions League, die deutsche Meisterschaft viermal und zehnmal den DFB-Pokal. Leider hat es dieses Jahr im Finale gegen ein zu starkes Bayern München nicht gereicht. Sie unterlag mit 4:0 in ihrem letzten Spiel für den VfL. Und nach 14 Jahren in Wolfsburg schließt sich Popp dem BVB an, welcher bei noch drei zu spielenden Spielen in der Regionalliga West auf Platz 2 mit 2 Punkten Abstand auf den ersten Platz Köln noch um den Aufstieg spielt. Sollten sie also auf Platz 1 landen, steigt der BVB in die zweite Frauenbundesliga auf und hat mit Popp die Topstürmerin der deutschen Fußballgeschichte auf seiner Seite und spielt dann vielleicht auch um den Aufstieg in die erste Frauenbundesliga. Was sagst du dazu, Ben?
Ja, das wäre natürlich was. Also ne, erstmal in die zweite und dann direkt in die erste. Also das ist schon ein Brett, aber ich denke auch mit Popp als erfahrene und sehr talentierte Fußballerin. Na, ich möchte mal sagen, sag niemals nie. Es ist natürlich nichts unmöglich. Dennoch natürlich ein ordentliches Brett. Aber ich glaube, der Zuwachs tut dem BVB da eigentlich echt sehr gut.
Definitiv, denn Alex Popp, muss man sagen, langjährige deutsche Nationalspielerin, bringt auch eine riesige Persönlichkeit mit. Und dabei nicht eine riesige Persönlichkeit eines Mbappé oder Vinicius Junior, die gerne aneckt und ein zu großes Ego hat, sondern eine Persönlichkeit, die jungen Spielerinnen hilft, sich zu entwickeln und definitiv die ein oder andere Lebensweisheit, vor allem auf den Fußball bezogen, mitgeben kann. Ja, und mit 35 ist sie ja auch noch im guten Fußballalter und wird sicherlich eine tragende Kraft werden, ob es dann in der Regionalliga ist oder in der zweiten Liga. Ich denke, wir werden Popp als Torschützenkönigin küren dürfen am Ende der nächsten Saison.
Hoffen wir es. Ich wollte gerade nur noch hinzufügen. Ich denke wirklich, dass viele junge Spieler auch immer von älteren Spielerinnen oder Spielern profitieren können, einfach von der Expertise und jemandem wie Popp, die einfach eine riesige Palette an Erfolgen und vor allem natürlich auch an Erfahrung einfach so mitbringt, glaube ich, tut einem Verein, der gerade ja hoffentlich aufsteigt oder einfach aufstrebt, tut dem einfach sehr, sehr gut. Und vor allem Leuten, die sich entwickeln wollen, junge Spielerinnen, die, ich weiß nicht, aus der Jugend kommen oder gerade noch frisch beim BVB sind, die sich dort einfügen müssen. Ich glaube, die können am allermeisten davon profitieren.
Da hast du definitiv recht. Und jetzt fragen sich sicherlich einige Hörerinnen und Hörer, warum der BVB, der als tragende Kraft im Männerfußball den deutschen Fußball seit Jahren begleitet, in der Frauenabteilung noch nicht ganz, ganz oben im Geschäft, im obersten Fußballgeschäft angekommen ist. Das liegt daran, dass der BVB erst vor einigen Jahren eine Frauenmannschaft ins Leben gerufen hat und seitdem ist diese wirklich durch die Ligen durchmarschiert, auch bis jetzt in die Regionalliga West. Also, wir wissen nicht, wann die Reise endet, aber mit Popp geht es auf jeden Fall weiter steil bergauf und Popp hat sich auch beim Heimspiel der BVB-Männer schon vorstellen dürfen, im Stadion, ausverkauftes Stadion, 81.000 Zuschauer, und durfte sich vor der Südtribüne feiern lassen. Denn Alexandra Popp, für die, die es nicht wussten, ist BVB-Fan und erfüllt sich damit einen Kindheitstraum, der dann wahrscheinlich auch die Liga, in der sie spielt, egalisiert. Also alles Gute, Alexandra Popp, um aber ein bisschen regionaler zu werden.
Und
etwas trauriger, müssen wir sagen, verabschiedet sich die Frauenmannschaft vom FC Carl Zeiss Jena aus der ersten Bundesliga. Durfte sogar noch im Pokal-Halbfinale gegen Alex Popps Wolfsburgerinnen ran, verlor dieses und verabschiedet sich leider nun in Richtung Liga 2.
Schade
Thüringer Fußball.
Für den Thüringer und Ostfußball natürlich. Aber so ist das Geschäft und
somit stellt, Stand jetzt, Thüringen keine Mannschaft in weder einer der drei Männerbundesligen oder eben der Top-Bundesliga Bundesliga der Frauen. Somit die Jener Frauen also nächstes Jahr in der zweiten Bundesliga vertreten mit der Mission Wiederaufstieg. Viel Glück da an die Frauen des FC Carl Zeiss Jena. Aber werfen wir einen Blick auf die Regionalliga Nordost der Männer, denn da steht am letzten Spieltag das große Thüringen-Derby an. Und für Jena geht es tatsächlich noch um alles, denn Jena ist punktgleich mit Tabellenführer Lok Leipzig, welcher aktuell noch über das bessere Torverhältnis verfügt. Und am letzten Spieltag trifft Jena ausgerechnet auf den Erzrivalen aus Erfurt, der gastiert im Ernst-Abbe-Sportfeld. Allerdings,
ja, ohne Erfurter Auswärtsfans. Denn die Stadt Jena schraubt die Zahl von ursprünglichen 1500 Tickets auf 800 Tickets herunter. Die Erfurter Fans wollen dies natürlich nicht oder heißen dies nicht gut und boykottieren somit das gesamte Spiel und reisen nicht mit nach Jena zum Erzrivalen.
Ganz genau. Als Ersatzleistung bringt der Verein die Möglichkeit auf, das Spiel vom Petersberg aus zu verfolgen in einem Public Viewing. Aber das kommt natürlich nicht annähernd daran, was auch die Mannschaft für Unterstützung spürt, wenn Fans mitreisen. Die Stadt Jena stellt sich weiterhin quer. Allerdings zeigen sich selbst die Anhänger des Erzrivalen, des FC Carl Zeiss Jena, solidarisch und fordern, dass das Kontingent erhöht wird auf die ursprünglichen 1500 Tickets. Das wird allerdings nicht mehr rechtzeitig funktionieren, denn das Spiel, wenn Sie es hören, am Sonntag ist schon gespielt worden. Am Samstag um 14 Uhr ist nämlich Anstoß gewesen im Ernst-Abbe-Sportfeld. Und Sie wissen jetzt mehr als wir, denn wenn Carl Zeiss Jena mit 4 Toren Abstand gegen den FC Rot-Weiß gewinnt und Lok Leipzig Punkte liegen lässt, beziehungsweise nur mit 1 Tor Abstand gewinnt, dann egalisiert Jena das Torverhältnis und dann haben wir eine ganz spannende Situation in der Regionalliga Nordost, denn dann entscheidet nicht nur das Torverhältnis, sondern auch der direkte Vergleich. Allerdings sind das nur Spekulationen. Jena braucht einen Sieg, am besten einen hohen Sieg. Das werden die Erfurter gerne vermeiden wollen, denn kein Erfurter Fan möchte sehen, wie der FC Carl Zeiss sich am letzten Spieltag das Ticket für die Playoffs um die dritte Liga sichert. Erst recht nicht vor den Augen der Erfurter Fans und Erfurter Spielern und erst recht nicht im Direktduell mit dem Konkurrenten, denn das Thüringen-Derby entscheidet, wie immer, wer die Macht in Thüringen hat, zumindest bis zum nächsten Vergleich. Der letzte Vergleich im Pokal-Halbfinale des Thüringen-Pokals endete im Elfmeterschießen und da konnte sich Carl Zeiss Jena im Steigerwaldstadion durchsetzen. Das heißt, aktuell hat der FC Carl Zeiss die Überhand und die würde er sich auch gerne sichern. Somit dann auch ein Playoff-Platz. Allerdings haben die Erfurter natürlich die Möglichkeit, dies zu verhindern und werden das sicherlich auch tun wollen, leider ohne Gästefans.
Erfurts Ugondo verlässt den Verein zur kommenden Saison. Sehr schade, allerdings, er ist jetzt, glaube ich, 27.
Er ist im perfekten Fußballeralter.
Er ist im perfekten Fußballeralter. Jetzt frage ich dich, was denkst du, wo geht seine Reise hin? Wo könnte sie hingehen? Will er sich noch weiterentwickeln? Logisch, natürlich, aber wo und wie und warum vor allem nicht in Erfurt?
Ja, der nigerianische Stürmer glänzt seit 2 Jahren in Erfurt mit vielen Toren und Torvorlagen und möchte jetzt den nächsten sportlichen und auch finanziellen Schritt gehen. Und der führt meiner Meinung nach mindestens in die dritte Liga, denn ansonsten entwickelt er sich zumindest rein sportlich nicht weiter, denn Rot-Weiß wird auch nächstes Jahr in der Regionalliga Ost spielen. Also, wir werden sehen, wo es Obed Ugondo hinzieht, aber ich denke, er macht den richtigen nächsten Karriereschritt und den wird er dann sicherlich in Liga 3, vielleicht sogar in Liga 2 gehen, aber leider nicht mehr im Trikot der Rot-Weißen.
Ja, wen die Bevölkerung Erfurts allerdings im deutschen Nationalmannschaftstrikot sehen will und wer vielleicht sogar die WM gewinnt und wie weit es Deutschland schafft, das haben wir uns gefragt und die Leute da draußen. Das aber alles nach Piano Man von Billy Joel.
Saturday, a regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La 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 la. Song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right. Now, John at the bar is a friend of mine. Gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me, as a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. Had time for a wife, and he's talking with David, who's still in the Navy and probably will be for life. And the waitress is practicing politics as the businessmen slowly get stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song. Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit at the bar and put bread in my jar and say, man, what are you doing here?
Da war alles mit dabei, von Vorrunden aus bis hin zum großen Finale und zum Pott und zum fünften Stern. Mal gucken, was es am Ende wird. Ich denke, es geht weit für unsere deutsche Mannschaft. Wir haben einen talentierten Kader, der noch nicht ganz feststeht. Julian Nagelsmann, der deutsche Bundestrainer, feilt nach wie vor am Aufgebot unserer deutschen Nationalmannschaft. Aber wer am Ende dabei sein soll,
Piano Man, das hört ihr jetzt. Wir haben die Leute gefragt. Und wir waren auf den Straßen Erfurts unterwegs. Der Sportexpress hat also seine übliche Route verlassen und war etwas in der Altstadt unterwegs, hat die Menschen dort gefragt, wie weit schafft es unsere DFB-Elf überhaupt in der kommenden WM?
bis ins Halbfinale.
Naja, die fliegen in der Vorrunde raus.
Ich sag, wir kommen bis ins Halbfinale.
Ich sage, Viertelfinale ist definitiv gibt es drin. Sehr, sehr verschiedene
mit
Meinungen.
Glück auch ins Halbfinale.
Eine, die mir sehr gefallen hat, ist Lennart
Finale oder ähnliches.
Serge Gnabry fällt ja verletzungsbedingt aus. Natürlich ist eine weitere Variante Leroy Sané mitzunehmen. Allerdings muss ich sagen, gefällt er mir nicht ganz so gut bei der deutschen Nationalmannschaft. Und ich glaube, einem jungen Spieler, der auch natürlich einen Haufen Talent mitbringt, wie Lennart Karl, dem eine Chance zu geben, auf der ganz großen Bühne performen zu können und sich zu präsentieren, ist eine total legitime.
Ich finde, Florian Wirtz
muss bei Karl darum gehen,
weil er die letzte Zeit von der Leistung überzeugt
Lennart
hat.
Karl mit seinem Talent lieber jemanden auf der Bank zu haben, der am Ende dann doch nochmal den Unterschied machen kann.
Okay, und wer steht im Tor?
Mit seinen jungen 18 Jahren.
Manuel Neuer.
Ist das, glaube ich,
Neuer, wie immer,
eine Aufgabe, die ihm zugutekommt.
Ich kann es nicht sagen. Ich denke, Baumann, ja.
Im Alter von 18 zu spielen, ich glaube, davon träumt jeder. Und dann noch einen Faktor spielen zu können, ja, da muss man den Hut ziehen, auch vor seiner Leistung diese Saison. Der Newcomer des Jahres
und
für mich.
Vor allem auch ein, wir haben es bei einer WM schon mal erlebt, dass ein junger offensiver Spieler eingewechselt wurde und dann am Ende das 1:0 gegen Argentinien geschossen hat.
Du denkst hierbei an Mario Götze 2014.
Dann denke ich an unseren WM-Torschützen, genau, für den vierten
Stern. WM-Held.
Unser WM-Held.
Ja, mal gucken, ob nach Mario Götze und Helmut Rahn nun auch Lennart Karl sich in die Geschichtsbücher einträgt. Aber es wurden auch andere Spieler genannt. Einer, der mir sehr ins Ohr gestochen ist, war Julian Brandt. Julian Brandt spielt beim BVB, wird seinen Vertrag nicht verlängern und den Verein jetzt im Sommer verlassen und hat lange nicht mehr im Dress der deutschen Nationalmannschaft gespielt, denn er ist nicht so formstark die letzten Jahre. Und daher spielt er auch, glaube ich, in den Gedanken des Bundestrainers keine Rolle. Trotzdem schön zu sehen, dass ein Dortmunder Fan ihn so ins Herz geschlossen hat. Aber ich glaube, Julian Brandt werden wir bei dieser Weltmeisterschaft nicht sehen.
Ja, ich gehe auch davon aus. Allerdings zwei Sportler, die genannt wurden. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass sie doch mitfliegen werden, sind Joshua Kimmich. Ein Spieler, auf den man in der Verteidigung, glaube ich, auf gar keinen Fall verzichten kann und möchte, wenn man Julian Nagelsmann ist. Und genauso ist es mit Florian Wirtz, der jetzt bei Liverpool ja doch sich gut eingefunden hat, tolle Spiele macht.
Man könnte sagen, er hat sich über die Saison hinweg besser eingefunden. Liverpool spielt leider eine sehr unerfolgreiche Saison. Allerdings liegt das nicht an Florian Wirtz, der zwar einen langsamen Start hatte, sich aber Richtung Ende, glaube ich, in die Herzen der Fans spielen konnte. Und wie du es schon gesagt hast, Joshua Kimmich ist eine Säule in der Defensive, eine Säule der Mannschaft, ein erfahrener Spieler, ja. Und einer, der am Ende den Unterschied machen kann. Er wird voraussichtlich auf der Rechtsverteidigerposition spielen,
ja.
Jo Kimmich. Im Verein beim FC Bayern stellt er eine wirklich überragende Doppelsechs im zentralen defensiven Mittelfeld, gemeinsam mit Alexander Pavlovic, welcher auch ins deutsche Aufgebot berufen wird, insofern er fit bleibt. Und da hätte ich eine Frage an dich, Ben, denn das wird offen diskutiert. Die Frage, wo Joshua Kimmich spielen soll in der deutschen Nationalmannschaft. Für mich persönlich ist das eine ganz klare Sache, dass er die Mittelfeldposition gemeinsam mit Alexander Pavlovic wie auch im Verein spielen sollte. Denn ein so eingespieltes Duo, was man ja an den Leistungen der beiden und auch vor allem an der kollektiven Leistung des FC Bayern diese Saison sieht, offensichtlich eingespielt ist, finde ich, sollte man nicht verändern und daher die beiden zusammen als eingespieltes Duo im Mittelfeld spielen lassen und für die Rechtsverteidigerposition dann eine Lösung finden und einen nominalen Rechtsverteidiger spielen lassen.
Ich meine, da ist natürlich die Frage, wer ist denn besser geeignet für die Rechtsverteidigerposition als Joshua Kimmich?
Natürlich gibt es einige Rechtsverteidiger, die im deutschen Aufgebot dann auch sein werden, beispielsweise Riedle Baku von RB Leipzig. Allerdings keinen so großen Namen wie auf den anderen Positionen im deutschen Team. Und deswegen, glaube ich, geht Julian Nagelsmann da auch mit der Variante Kimmich. Allerdings sollte er sich das meiner Meinung nach nochmal gut überlegen, denn ein eingespieltes Mittelfeld kann Spiele entscheiden.
Und wird das, glaube ich, auch tun, falls sie in der Konstellation zusammenspielen. Allerdings bietet das deutsche Aufgebot, auch wenn es noch nicht nominiert ist, in der Breite eine deutlich höhere Qualität im Mittelfeld als auf der Rechtsverteidigerposition. Denn da denkt man beispielsweise an Leon Goretzka, an Felix Nmecha oder auch an Angelo Stiller vom VfB Stuttgart. Deswegen sollte das kein Problem sein für Julian Nagelsmann, dass neben Alexander Pavlovic ein adäquater Ersatz für Kimmich spielt, aber auf Kimmich ist auf jeden Fall nicht zu verzichten, selbst wenn er am Tor steht.
Das, ja, vielleicht. Vielleicht ist er der zweite Torhüter dieses Jahr. Nee, aber ich glaube, dass ich bin da voll bei dir, dass Pavlovic und Joshua Kimmich, wenn es sich anbietet, wenn Julian Nagelsmann diese Ansicht auch teilt oder teilen würde, wenn du die dazu hinten einsetzt, hat beim FC Bayern gut geklappt, warum soll es in der DFB-Elf nicht genauso gut funktionieren? Natürlich ist dann da wieder nur mein Bedenken, dass die Rechtsverteidigerposition doch schlechter besetzt ist oder wird, als sie mit Joshua Kimmich besetzt wäre. Jetzt, bevor wir in die nächsten Fragen reinhören, wurde aber noch ein Name genannt, über den wir im Sportexpress auch schon mal gesprochen haben, und zwar Undav. Ich glaube, dass er doch tatsächlich nominiert wird.
Ich denke auch. Die Nominierung von Dennis Undav steht, glaube ich, nicht zur Debatte. Aber zur Debatte steht, ob es für die Startelf reicht. Denn es ist ja offenkundig durchgedrungen, dass Julian Nagelsmann eine etwas andere Art von Stürmer bevorzugen würde, wenn denn einer überhaupt fit wäre oder in Form. Denn Niklas Füllkrug beispielsweise, der bei AC Mailand spielt, versucht seit Monaten seine Form zu finden, konnte dies jedoch leider noch nicht tun. Und auch Tim Kleindienst von Borussia Mönchengladbach war lange verletzt und gibt nun wahrscheinlich sein Comeback am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Aber Dennis Undav hingegen spielt eine überragende Saison, ist Topscorer beim VfB Stuttgart, spielt die beste Saison seiner Karriere und knipst auch in der Nationalmannschaft. Allerdings gab es ja da kleine Differenzen, die mittlerweile beseitigt wurden zwischen Nagelsmann und Undav. Also mal sehen, ob wir Dennis Undav in der Startformation sehen gegen Curaçao im Juni. Aber ich denke, er sollte dabei sein und er sollte seinen Platz zumindest sich verdienen dürfen.
Ich denke auch. Also in meinen Augen hat er sich einen Platz sehr, sehr wohl verdient. Und ich denke, Startelf wird schwierig, aber wir überlassen das dann doch wahrscheinlich lieber dem Bundestrainer selbst. Was auch dem Bundestrainer noch überlassen wird, ist die Torwartfrage. Manuel Neuer wird es wahrscheinlich nicht werden.
Manuel Neuer ist offiziell aus der deutschen Nationalmannschaft zurückgetreten, hat sein Ende der deutschen Nationalmannschaft in der deutschen Nationalmannschaft vor langer Zeit bekannt gegeben, stand zur EM24 noch im Kasten und hat den auch sehr gut gehütet. Allerdings taucht sein Name immer wieder, wie auch in unserer Umfrage, in Debatten auf, ob er nicht doch ein Comeback geben soll und am Ende hoffentlich die ein oder andere weiße Weste für Deutschland hat. Aber Oliver Baumann, der es jetzt über die letzten Länderspiele gemacht hat, hat seine Sache gut gemacht und auch sein Name ist gefallen. Am Ende, glaube ich, geht es darum, dass die Entscheidung darauf getroffen wird, wer dann leistungstechnisch überzeugt. Manuel Neuer würde da das Rennen natürlich gewinnen. Aber da muss der Bundestrainer nochmal ran und Überzeugungsarbeit leisten, dass Manuel Neuer aus seinem Ruhestand zurückkommt und sich die WM nicht vom Sofa aus anschaut, sondern sich dann doch nochmal zwischen die Pfosten stellt.
Ja, obwohl ich auch denke, dass Baumann nicht nur ein qualifizierter Spieler ist, sondern sich es doch, wie du auch schon gesagt hast, verdient hat, auch im Kasten zu stehen bei dieser WM.
Ganz genau. Aber egal, wer im Kasten stehen wird, er wird es mit vielen, vielen starken Offensiven zu tun haben. Da denke ich an Spanien, an Frankreich, Brasilien und Argentinien. Und an wen die Erfurter Bevölkerung denkt, das hören wir jetzt.
Spanien würde ich als großen Favorit sehen.
Ja, Frankreich. Also ja, mit diesem Kader.
Frankreich. Oder Portugal.
Spanien hat auch gute Chancen.
Frankreich.
Für mich Frankreich.
Ich würde sagen Spanien oder Frankreich. Ich drücke die Daumen Deutschland. Ich befürchte es aber ehrlich gesagt nicht.
Ja, wir haben es gehört. Es ist Frankreich, Spanien, vielleicht Portugal. Und im allerschönsten und wahrscheinlich auch unwahrscheinlichsten Fall ist es Deutschland. Ich glaube, damit ist eigentlich schon fast alles gesagt. Ne? Spanien und Frankreich gehen hier als eindeutige Favoriten in dieses Turnier hinein. Ich könnte mir vorstellen, dass am Ende des Tages Frankreich doch die Nase vorne haben kann. Ja, und außerhalb von Europa könnte es Argentinien auch noch relativ weit bringen. Brasilien, die Fußballnation schlechthin vielleicht nicht ganz so weit zumindest, wie viele es erwarten. Aber für mich ist das ein eindeutiges Frankreich-Ding oder Spanien.
Ja, man muss sagen, die Spanier sind eine eingespielte Truppe. Das hat man vor allem auch gesehen bei der Heim-EM hier in Deutschland. Da hat man auch im Nachhinein gesagt, dass das vorgezogene Finale war, das Viertelfinale zwischen unserer deutschen Mannschaft und den Spaniern, was dann mit diesem kontroversen Handspiel und einem späten Tor der Spanier letztendlich die Hoffnung der deutschen Titelhoffnung genommen hat. Allerdings, ja, die spanische Nationalmannschaft in Höchstform, die Franzosen seit eh und je immer top besetzt, von durch die Bank weg riesige Namen, was aber natürlich auch ein Problem werden könnte für Nationaltrainer Didier Deschamps, der nach dieser WM das Amt niederlegen wird. Da wird ganz heiß gehandelt, Zinedine Zidane als Nachfolger, die französische Legende, aber auch andere Mannschaften, wie du auch gesagt hast. Argentinien kämpfen um die Titelverteidigung rund um Lionel Messi und natürlich auch die andere Größe des Fußballs, Cristiano Ronaldo bei Portugal, der noch auf seinen WM-Titel wartet und wahrscheinlich mit seinen 41 Jahren nun die letzte Chance darauf haben wird. Aber das und vieles mehr sehen wir leider erst im Juni. Seid gespannt. Bis dahin, hier Miami von Will Smith. Miami, South Beach, bringing the heat, Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out, Here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, leave the rest to spill. Me and Charlie at the bar running up a high bill. Nothing less than ill when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces. Every different nation, Spanish, Haitian, Indian, Jamaican. Black, white, Cuban or Asian. I only came for 2 days of playing, but every time I come, I always wind up staying. This the type of town I can spend a few days in. Miami, the city that keeps the roof blazing. Party in the city where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami, bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Yo, I heard the rainstorms ain't nothing to mess with, but I can't feel a drip on the strip. It's a trip. Ladies half dressed, full of your quip, and they be screaming out. So I'm thinking I'ma scoop me something hot in this South Summer rain game melting pot. Hottest club in the city and it's right on the beach. Temperature, get to ya, it's about to reach 500 degrees in the Caribbean seas with the hot mommies screaming. Every time I come to town, they be spotting me in the drop Bentley, ain't no stopping me. So cash in your dough and flow to this fashion show, pound for pound anywhere you go. Yo, ain't no city in the world like this, and if you ask how I know, I got to plead the fifth. Miami, where the heat is on. On the beach till the break of dawn. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. Bouncing in the club with the heat is on. All night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Get me wrong, Chi-Town got it going on, and New York is the city that we know don't sleep, and we all know that LA and Philly stay jiggy, but on the sneak, Miami bringing heat for real, y'all don't understand, I never seen so many Dominican women with cinnamon tans, mira, this is the plan, take a walk on the beach, draw a heart in the sand, give me your hand, damn, you look sexy, let's go to my yacht in the West Keys, ride my jet skis, lounge under the palm trees, cause you gotta have cheese for the summer house piece on South Beach, water so clear, you can see to the bottom, 100,000
So, Miami von Will Smith geht langsam zu Ende und wir möchten unsere Sendung nicht mit Fußball abschließen, aber mit einer Person, die auch mal Fußball gespielt hat. Arda Saci war als Jugendlicher nämlich Fußballer und hat den großen Traum gehabt, wie wahrscheinlich viele junge Kinder und vor allem auch Jungs, Fußballprofi zu werden. Das hat allerdings nicht geklappt und er hat sich entschieden zu laufen. Ja, wie weit zu laufen? Sehr weit zu laufen, denn er ist in den vergangenen Tagen bzw. in der vergangenen Woche 600 Kilometer, 604 um genau zu sein, in 123 Stunden gelaufen. Und zwar nicht auf dem Laufband oder auf dem Platz. Er lief von wo lief er, Paul?
Er lief vom Death Valley bis zum Santa Monica Pier. Das Death Valley, also eine Kilometer endlos erscheinende lange Strecke und mit wirklich, wirklich schweren Bedingungen, kein Schatten, volle Sonne. Und wie viel hat er geschlafen über die 5 Tage?
Ich habe gehört, es sollen wohl 7 oder 8 Stunden gewesen sein in 5 Tagen. Dazu muss man auch sagen, Schlafmangel war nicht das Einzige, was ihm ein Hindernis war, sondern vor allem auch die Temperaturen. Death Valley, also das Tal des Todes, wie der Name schon sagt, ist demnach ein sehr, sehr heißer Ort. Die Temperaturen können da bis zu 50 Grad Celsius erreichen. Und ja, dort in der Mittagssonne zu laufen, ist natürlich kein Geschenk. Dort wurde dann meistens geschlafen. Und er hat sich natürlich auch nachts nicht lumpen lassen und hat viele Kilometer gemacht. Insgesamt waren es doch einige über 200 davon, von den 600 waren durchs Death Valley. Ich selber habe den Livestream auch verfolgt. Also es war wirklich man hat mitgefiebert. Man hat gesehen, dass das keine Leistung ist, die der Durchschnittsmensch erbringen könnte. Aber Arda Saci wird ja auch der Cyborg genannt. Also halb Maschine, halb Mensch, und das ist eine Leistung, die sich eigentlich nicht besser zusammenfassen lässt.
Das stimmt, denn das war auch nicht das erste Mal, dass er so eine körperliche Höchstleistung erbracht hat, denn vor wenigen Jahren lief er von Deutschland aus nach New York, kann man sich jetzt auch schwer vorstellen, hat er aber gemacht, und er durchquerte auch Japan. Einmal in der kompletten Durchschnitt. Also 2 Höchstleistungen, die ihm dann einen Vertrag eingebracht haben. Und zwar darf sich Arda Saci nun auch schon vor diesem 600 Kilometer Ultra-Ultra-Ultra-Marathon als Red Bull-Athlet identifizieren.
Ja.
Und wir wissen ja, Red Bull kommt immer mal wieder um die Ecke mit einigen krassen Aktionen, was Sportler angeht, ob es dann wahnsinnige Motorradstunts sind, Fahrradstunts oder das Slackline-Balancieren über einem riesigen Tal. All solche Sachen sieht man bei Red Bull mit lebensmüden Sportlern. Ganz lebensmüde ist Arda Saci aber allerdings nicht. Er hat eine körperliche Höchstleistung erbracht, die so nicht mal 0,0 und dann folgen ganz viele Nullen Menschen der Menschheit überhaupt erbringen könnten. Deshalb sollte man da definitiv den Hut vor so einer Leistung ziehen.
Natürlich. Auch er hat allerdings gesagt, dass er nicht zu 100% zufrieden sein kann mit seiner Leistung dort. Jetzt fragen sich vielleicht die einen oder anderen, warum. Denn 600 Kilometer in 5 Tagen ist natürlich schon eine Hausnummer. Er hat sich das Ganze aber vorgenommen, in den 96 Stunden diese 600 Kilometer abzufrühstücken. Also in 4 Tagen, nicht in 5. Und ja, es ist relativ emotional gewesen, als man im Livestream sehen konnte, dass er es nicht geschafft hat, als er noch knapp unter der 500-Kilometer-Marke lag. Also bisschen über die Hälfte, 2/3 hatte er schon geschafft. War dann relativ emotional, als er festgestellt hat, dass er diese Leistung oder sein selbstgestecktes Ziel nicht erreicht hat. Hat aber gesagt, der größte Kampf ist nicht der gegen irgendwelche Gegner oder gegen irgendwelche Temperaturen oder die Schmerzen. Es ist der Kampf gegen den eigenen inneren Schweinehund, und den wird er niemals verlieren. Er wird diesen Kampf niemals aufgeben, und hat gesagt, egal wie lange es dauert, diesen Lauf laufe ich zu Ende.
Hut ab vor Arda Saci und seiner sportlichen Leistung. Und wenn die deutsche Mannschaft sich ein kleines Scheibchen vom Mindset des Extremsportlers abschneiden kann, dann ist der Weg geebnet, dass zumindest mental nichts mehr schiefgehen kann bei der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada. Und auch Freiburg sollte nochmal reinhören bei Arda Saci. Viel Glück da beim Europapokalfinale gegen Aston Villa. Und auch Sie da draußen sollten sich eine kleine Scheibe mit in den Alltag nehmen. Denn am Montag geht der Alltag wieder los. Und mit dem Mindset Arda Sacis lässt sich dieser doch ganz angenehm gestalten. Das war's vom Sportexpress. Wir freuen uns, Sie ganz bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Oh.
real good. Yup. Happening, we was in the race, we lapped them. Yeah. Let our feelings go, we didn't trap them. Yeah. I was gone at first, but now I'm back again. Yeah. You like action, we had a lot of baggage, we packed them. Yeah. We went all the way, so you wanna stay. No one's perfect here, we all make mistakes.
Can't change the past, but we have right now.
Let's get over ourselves, be grown about it and talk it out.
Live for the moment, let's change the vibe now.
Heard them say that we wouldn't make it, now we prove them wrong when they doubt.
I keep on running, yeah, running like I'm in a race. I'm missing out more, for every second I waste. I'm pushing harder, yeah. I'm going out for first place. Keep you from running, yeah. Keep you from running.